Ich hoffe, euch geht's gut. Ich glaube, Gott hat schon eine Menge gewirkt, eine Menge gesprochen. Und ich möchte einsteigen mit einer humorvollen Geschichte. Ein Mann in einem Heißluftballon hat sich verirrt. Er geht tiefer und sichtet einen Mann am Boden. Er sinkt noch weiter ab und ruft: Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich habe einem Freund versprochen, ihn vor einer Stunde zu treffen, und ich weiß nicht, wo ich bin. Der Mann am Boden antwortet: Sie sind in einem Heißluftballon, ungefähr 10 Meter Höhe über dem Boden. Sie befinden sich zwischen 40 und 41 Grad nördlicher Breite und zwischen 59 und 60 Grad westlicher Länge. Sie müssen Ingenieur sein, sagte der Ballonfahrer. Bin ich, antwortet dieser. Woher wussten Sie das? Nun, sagte der Ballonfahrer, alles, was Sie mir sagten, ist technisch korrekt, aber ich habe keine Ahnung, was ich mit Ihren Informationen anfangen soll. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich bin. Offen gesagt waren Sie keine große Hilfe. Sie haben höchstens meine Reise noch weiter verzögert. Der Ingenieur antwortete, Sie müssen im Management tätig sein. Ja, antwortete der Ballonfahrer, aber woher wussten Sie das? Nun, sagte der Ingenieur, Sie wissen weder, wo Sie sind, noch wohin Sie fahren. Sie sind aufgrund einer großen Menge heißer Luft in Ihre jetzige Position gekommen. Sie haben ein Versprechen gemacht, von dem Sie keine Ahnung haben, wie Sie es einhalten können, und erwarten von den Leuten unter Ihnen, dass Sie Ihre Probleme lösen. Tatsache ist, dass Sie in exakt der gleichen Lage sind wie vor unserem Treffen, aber jetzt bin irgendwie ich schuld. Das hat jetzt mit meiner Predigt nichts zu tun. Wir befinden uns in einer Predigtreihe über das Thema Gebet, und die Predigtreihe heißt Mehr als Worte. Und Gebet ist mehr als Worte, oder? Gebet ist deutlich mehr. Und wir haben bisher in der Predigtreihe darüber gesprochen, dass wir Autorität haben von Gott in unserem Gebetsleben, in unserem Christsein. Und wir sprachen über das Thema Beten und Kraft oder Beten in Kraft, und dass es nicht so sehr auf unsere Kraft ankommt, sondern auf Gottes Kraft. Und letztes Mal Predigt habe ich darüber gesprochen, dass wir beten, oder wenn wir beten, dass wir auch manchmal warten müssen. Okay. Hat jemand die Predigt gehört? Okay, 2, 3 Leute, sehr schön. Ich habe sehr, sehr viele Feedbacks bekommen zu der letzten Predigt. Leute kamen auf mich zu und haben gesagt, gerade das Thema Warten, darüber wird eigentlich so wenig gesprochen. Wir wollen oft die schnellen Erfolge, oder? Wir wollen oft, wir beten, und wir wollen, dass es am besten fast schon bevor wir das Gebet gesprochen haben, schon in Existenz kommt, weil Gott ja unsere Gedanken kennt. Aber manchmal müssen wir warten. Ich möchte euch einladen oder euch ermutigen, die Predigt zu hören. Vielleicht ermutigt sie auch dich und euch. Das Thema heute: Beten für Menschen, die bei der Arbeit helfen. Beten für Menschen, die bei der Arbeit helfen. Und ich sage euch eins, das Wort Gottes überrascht mich immer wieder. Warum? Weil oft ist es so, ich studiere einen Text und ich habe dann so meine Meinung auch über Themen und über Texte, und plötzlich durch das Studieren merke ich, so Moment mal, Gott möchte nochmal ganz andere Dinge sagen, viel tiefer liegendere Dinge, und ich war bei dieser Predigt überrascht über das Thema, was letztendlich dabei rauskommt, über das Thema. Während meiner Vorbereitung merkte ich, dass durch die Texte, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, völlig neue Dinge in Fokus kamen, die ich so eigentlich schon lange nicht mehr im Sinn hatte. Und wir steigen jetzt ein in Lukas 10, 1 bis 12. Und dort sagt Jesus, nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie zu je 2 vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach aber zu ihnen: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Nun, manche denken, Gott kann mich nur gebrauchen, wenn ich in einer bestimmten Position bin. Manche, auch Christen oder gerade Christen, sagen, hey, ich muss so und so lange mit Gott unterwegs sein, ich brauche erstmal ein paar Jahre auf dem Kerbholz, dann kann mich Gott erst richtig gebrauchen. Mit mir doch nicht. Also wenn Gott jemanden gebraucht, dann bestimmt die anderen, aber ich doch nicht, ich bin noch nicht so weit. Wisst ihr, die Wahrheit ist aber, dass ob und wie Gott einen gebraucht, nicht davon abhängt, wie lange wir schon mit Gott unterwegs sind. Das hängt nicht davon ab. Und es kommt auch nicht darauf an, was du kannst oder nicht kannst. Darum geht es gar nicht. Die Wahrheit ist, dass Jesus sich nicht darauf beschränkt, wer wir sind, sondern es geht darum, wer er ist. Amen. Er beschränkt sich nicht darauf, wer wir sind, was in uns auch alles an Begrenzungen oder Möglichkeiten sind. Und wenn Gott einem Menschen ewiges Leben schenkt, dann schenkt Gott auch dir und mir die übernatürliche Fähigkeit, sein Reich zu bauen. Glauben wir das? Wenn Gott uns ein ewiges Leben schenkt, dann sind wir auch dazu in der Lage, mit seiner Hilfe, mit seiner Kraft, übernatürlich Reich Gottes zu bauen. Jesus beschränkt sich hier bei den 70 Leuten, manche sagen 72, manche 70, da sind sich, die Theologen nicht ganz einig, die einen Übersetzungen, vielleicht, wenn ihr jetzt in der Bibel nachschlagt, steht bei euch 72, bei den anderen 70, also in der Elberfelder steht 70, die anderen weiß ich nicht, also, aber es gibt auch 72, aber darum geht es jetzt gar nicht. Aber Jesus hat sich hier nicht irgendwelche professionelle Leute ausgesucht, nach dem Motto, so, ich suche mir jetzt ein paar ausgebildete Leute, mit denen ich jetzt, wie die ich jetzt 3 Jahre wirklich geschult, geformt habe, sondern er hat sich hier Leute auch ausgesucht, die gar nicht so lange noch mit ihm unterwegs waren, die seit kurzem auch mit ihm unterwegs waren, und 70 Leute sandte er aus. Wisst ihr, jeder ist dazu berufen, Jesus zu repräsentieren. Amen? Jeder. Du bist dazu berufen, Jesus zu repräsentieren, egal wohin du gehst. Wenn Jesus über Mission spricht, dann macht Jesus hier eine Sache ganz deutlich. Ohne Gebet wird es nicht genug Menschen geben, die dazu bereit sind, die Mission zu erfüllen. Ich gehe sogar noch weiter. Ohne Gebet gibt es keine Mission. Wenn wir nicht beten, gibt es keine Mission. Und dann sagt er, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Nun, jetzt fragt sich jemand, was ist die Ernte? Wir Christen, wir sprechen so oft kananäisch, ja, wir sprechen von großer Ernte, Leute, die mit Gott nichts zu tun haben, was wollen die? Wollen die auf die Felder jetzt gehen und das Weizen einholen oder was weiß ich? Ja? Also was ist die Ernte? In Matthäus 9 lesen wir, dass Jesus von Stadt zu Stadt, Dorf zu Dorf ging und das Evangelium predigte. Menschen wurde geheilt, eine unglaubliche Schar an Menschen wurden angezogen von Jesus Christus. Die Leute sahen ihn, die Leute waren fasziniert, irgendwas war mit ihm, es geschahen Wunder. Und eine riesen Menschenmenge folgte Jesus. In Matthäus 9, Vers 36 schreibt Matthäus über Jesus: Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus sah die Menschen und sein Herz wurde betrübt. Diese Menschen haben keinen Hirten. Die folgen mir, aber eigentlich haben sie keinen Hirten. Ich möchte wieder die Übersetzung von The Message, die habe ich schon letztes Mal vorgelesen, wieder eine freie Übersetzung, gleicher Vers. Dort steht, als er über die Menschenmenge blickte, brach sein Herz. Sie waren so verwirrt und ziellos wie Schafe ohne Hirten. Sein Herz zerbrach. Diese Menschen sind ohne Hirten. Und dann heißt es in Vers 37, dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Die Ernte sind die Menschen. Amen? Wussten wir natürlich. Ja? Aber ich wollte es nur erklären für die, die es nicht wussten. So. Also die Ernte sind die Menschen, die vielen Menschen, die Jesus nicht kennen, die auf der Suche sind. Und in Lukas 10, Vers 2 heißt es nun, die Ernte ist groß. Und viele Menschen, ihr Lieben, sind offen, und bereit, Jesus in ihr Leben einzuladen. Die Botschaft für heute ist klar. Es gibt viele Menschen, die bereit wären, das Evangelium anzunehmen. Aber, ihr Lieben, es gibt zu wenige Menschen, die bereit sind, ihnen das Evangelium zu erzählen. Es gibt zu wenige Menschen. Zu wenig. Aus diesem Grund sollen wir beten. Der Missionsauftrag beginnt demnach mit Gebet. Er wird durch Gebet begleitet und er endet mit Gebet. Und es muss Jesus enorm wichtig sein, dass er das so betont. Warum ist ihm das so wichtig? Warum ist ihm das Gebet in diesem Kontext so wichtig? Und ihr Lieben, und ich komme jetzt da rein, wie Gott mich auch diese Woche geführt hat in meinem Bibelstudium. Es hat etwas mit unserer Nachfolge zu tun. Der Grund, warum wir beten sollen, hat etwas mit dem Thema Nachfolge zu tun. Und ich sage euch eins, das, was ich heute sage, predige, das wird herausfordernd sein. Um das besser zu verstehen, warum das mit dem Thema Nachfolge zu tun hat, müssen wir manchmal den Kontext uns anschauen. Wann sagt Jesus was? Was kommt vorher, was kommt nachher? Und interessant ist, dass in Kapitel 9, zum Ende vom Kapitel 9, also direkt davor, vor dem, was wir gerade gelesen haben, sehen wir folgende Begebenheit. Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus sagte: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Also ganz ehrlich, diese Antwort ist komisch, oder? Hä? Jesus, ich will dir folgen. Moment mal, die Füchse haben, was sagt ihr hier, haben keine Höhlen, die Vögel und die Vögel des Himmels Nester und der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Was sagt Jesus hier? Jesus sagt im Grunde eine Sache. Für uns übersetzt, für unsere Kultur: Ich habe kein bleibendes Zuhause. Ich habe keinen Ort, wo ich mich hinlegen kann, wo ich zur Ruhe kommen kann. Ich habe keine Heimat. Ich gehe von einem Ort zum anderen. Und es steht zwar nicht so in dem Text, aber der Kontext verrät, dass die erste Person, die zu Jesus kam, nicht bereit war, Jesus zu folgen. Er sah den Hype. Er sah die Wunder. Jesus, ich will dir folgen. Hey, das ist ja cool. Ich möchte auch auf dieser Erfolgswelle sein. Ich möchte auch ein bisschen was erleben. Und Jesus sagt ihm, übersetzt für uns: Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht, was es für dich bedeutet, mir nachzufolgen? Du wirst alles verlassen. Wenn du mir jetzt folgst, verlässt du alles, wo du drin bist. Wenn du jetzt zu mir Ja sagst, musst du zu ganz vielen Dingen in deinem Leben Nein sagen. Wir sehen weiter, was passiert. Also das war Person Nummer 1. Person Nummer 2. Jesus sprach jetzt aber zu einem anderen: Folge mir nach. Interessant ist, dass der Erste zu Jesus kam und sagt: Ich will dir nachfolgen. Und hier kommt Jesus zu einer anderen Person und jetzt ist Jesus derjenige, der sagt: Folge mir nach. Und jetzt schauen wir mal, was Person Nummer 2 sagt. Der aber sprach: Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Also wenn man das so liest, dann denkt man: Jesus, du bist ganz schön hart. Oder? Das ist ziemlich herausfordernd. Das ist herzlos, Jesus. Heißt es nicht an irgendeiner Stelle, dass die Kinder die Eltern ehren sollen?
Heißt es doch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wisst ihr, wenn der Vater des Mannes wirklich tot wäre, dann wäre der Mann zu Hause. In der jüdischen Kultur war das so, dass die Toten innerhalb von 24 Stunden beerdigt werden mussten. Das heißt, der Mann wäre gar nicht in der Position, wäre gar nicht in der Situation, mit Jesus darüber zu reden. Er wäre zu Hause. Das heißt, das, was er hier sagt, ist sozusagen hypothetisch. Der Vater des Mannes ist demnach noch nicht tot. Vielleicht liegt er im Sterben. Vielleicht ist der Vater schon sehr alt und man erwartet jederzeit seinen Tod. Aus dem Text geht nicht klar hervor, ob der Mann tot ist, ob der Vater tot ist. Das kannst du so nicht rauslesen. Es kann sein, dass er gerade im Sterben liegt. Es kann sein, dass er noch ein bisschen wartet. Der Mann bittet Jesus, dass er ihm erlaubt, zuerst seinen Vater zu beerdigen. Und dann sagt er, Jesus, ich beerdige erst meinen Vater und danach folge ich dir. Mit anderen Worten, Jesus, jetzt kann ich dir nicht folgen. Ich muss erst einmal ein paar persönliche Dinge regeln, dann komme ich. Du kannst auf mich zählen. Vermutlich hat Person Nummer 2 mitbekommen, was Jesus zu Person Nummer 1 gesagt hat. Also, ihr müsst euch das vorstellen, da waren die Leute um ihn herum und da war eine Person, die kommt zu Jesus und fragt, kann ich dir folgen? Und vielleicht in dem Moment sagt Jesus zu einer anderen Person, folge du mir nach. Es kann sein, dass sie Dinge auch voneinander gehört haben. Und er hörte vielleicht, wie Jesus sagt, ich habe kein Zuhause, keine Heimat, keinen Besitz. Wisst ihr, Erbschaft, das Thema Erbschaft war in der damaligen Zeit auch sehr wichtig. Wenn dein Vater oder deine Mutter gestorben ist, dann hast du ein Erbe bekommen. Und auf dieses Erbe hast du gewartet, weil dann ging es dir vielleicht auch besser. Vielleicht, und ich denke, es liegt nahe, dass der Mann sich denkt, ich gehe erstmal nach Hause und regel das mit meinem Erbe. Ich kläre das mit meiner finanziellen Absicherung. Diese ganze Nachfolgesache bringt mich vielleicht um mein Erbe. Jesus, lass mich bitte erstmal meinen Vater begraben und dann komme ich. Jesus aber sagt ihm, folge mir jetzt nach. Kümmere dich nicht um deinen Vater. Lass die Toten begraben. Mit anderen Worten, und das ist vielleicht hart für unsere Worte, aber was Jesus hier sagt ist, lass die geistlich Toten die physisch Toten begraben. Das ist krass, oder? Manch ein Christ ist auch nicht bereit, sich voll und ganz im Reich Gottes zu engagieren. Ich habe gesagt, es wird herausfordernd. Es wird uns stichen. Vielleicht wartet man, bis man in der Karriere hochgestiegen ist. Oder man wartet, bis die Kinder groß sind. Oder man wartet, bis die Leiterschaft einer Gemeinde mich und meine Bedürfnisse endlich sieht. Wann sehen sie mich endlich? Dann erst. Oder man sagt sich, ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht bereit. Ich kann dies nicht, ich kann jenes nicht. Andere können es besser als ich. Andere sind intelligenter, geistlicher, geduldiger als ich. Und Jesus sagt zu dieser Gruppe Mensch, folge mir jetzt nach, warte nicht. Das war Person Nummer 2. Jetzt kommen wir zu Person Nummer 3. Es sprach aber auch ein anderer. Person Nummer 3. Ich will dir nachfolgen, Herr. Vorher aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sagte, niemand, der seine Hand auf den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Ein Pastor hat gesagt, wenn Jesus heute eine Gemeinde gründen würde, er fragt sich, ob überhaupt Leute in seine Gemeinde kämen. Schaut mal, was er sagt. Wir sagen, wir lieben alle, kommt alle, bleib wie du bist am besten, ende dich nie, komm, wir wollen dir nicht zu nahe treten. Ja? Und Jesus, was Jesus ständig macht ist, hast du dir überlegt, was es für dich bedeutet? Hast du dir über den Preis Gedanken gemacht? Hey, wenn du zurückschaust, dann bist du nicht tauglich für das Reich Gottes. Hallo? Hey, also ich glaube, wenn ich diesen Ton anfangen würde, an den Tag zu legen mit Leuten, ich weiß nicht, ich hätte vielleicht irgendwann von dem einen, vielleicht würde ich irgendwann eine Abmahnung von euch bekommen, so nach dem Motto, Jürgen, so, wir wollen, dass du die Leute liebst, ja, und vernünftig mit den Menschen sprichst. Aber schaut mal, wie Jesus hier geredet hat. Leute kommen und sagen, hey, ich will dir folgen, aber erlaub mir doch bitte kurz nach Hause zu gehen und sag, hey, wenn du zurückschaust, taugst du nichts für das Reich Gottes. Boah. Wir haben oft so diesen Sunny Boy, ich liebe alle Menschen, Jesus, so der nirgendwo aneckt und allen fast schon nach dem Mund redet. Nein. Jesus sagt nein. Hast du dir darüber Gedanken gemacht, was es bedeutet, wenn du mir folgst? Auf den ersten Blick klingt es doch fair, was der Mann sagt. Hey, ich gehe nach Hause und ich verabschiede mich doch erstmal. Aber, wisst ihr auch, es ist heute so und es ist damals auch nicht anders. Wenn du beschließt, irgendwo hinzugehen und es wird etwas länger, haben wir heute jetzt gehört, ne, von zum Beispiel ein halbes Jahr, dann geht man nicht eben kurz nach Hause und sagt, so Leute, bin da mal eben ein halbes Jahr weg, ciao. Das geht nicht. Du besprichst es. Vielleicht machst du eine kleine Abschiedsparty. Je nachdem, wie alt du bist, kommen dann vielleicht die Eltern und sagen, sag mal, mit wem gehst du damit? Mit Jesus? Der Jesus, der so extrem ist? Wo alle schier durchdrehen, wenn er nur hinkommt? Also, Moment mal. Ist dieser Jesus in der Lage, dich zu versorgen? Ist Jesus in der... Also, er sagte doch irgendwas, er hat kein Zuhause, aber was ist mit dir? Weißt du, worauf du dich da einlässt? Das ist doch ein bisschen zu extrem, das so mit dem Glauben, oder? Du weißt doch gar nichts über ihn. Hey, du weißt doch gar nichts über die Christen. Warum machst du das? Warum bist du so extrem geworden? Was, du willst dich taufen lassen? Ist doch okay, wenn du an Jesus glaubst. Aber das Taufen, das ist doch schon zu extrem. Kennen wir diese Gedanken? Weißt du nicht, worauf du dich einlässt? Hast du dir das auch gut überlegt, ob das Richtige für dich ist? Jesus sagt, schaut nicht zurück. The Message-Übersetzung, wieder diese englische, dort heißt es, kein Aufschub, keine rückwärtigen Blicke, du kannst Gottes Königreich nicht auf morgen verschieben, nutze den Tag. Jetzt. Geh jetzt. Komm jetzt. Verstehen wir jetzt ein bisschen mehr, was Jesus in Lukas 10, Vers 2 sagt. Er sagt, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Warum? Nachfolge. Es gibt wenige Menschen, die bereit sind, Jesus wirklich zu folgen und ihm wirklich zu dienen. Es gibt viele Menschen, die kommen in Scharen, die wollen auf der Welle mitschwimmen, die wollen das Schöne, die wollen die guten Gefühle, aber es gibt wenige Menschen, die wirklich nachfolgen. Das ist die Botschaft hier. Es gibt, hier heißt es sind wenige, im Griechischen ist es sind nur ein paar. Es steht sogar, es ist eine ganz kleine Zahl. Eine ganz kleine Zahl. Es sind nicht viele, die ein wirkliches Ja zu Jesus haben. Vielleicht haben wir das schon einmal gemerkt und gesehen. Menschen vielleicht kommen auch in die Gemeinde, sind begeistert. Menschen lassen sich sogar taufen. 2 oder 3 Monate später sieht man sie nicht mehr. Warum? Weil vielleicht der Preis der Nachfolge zu hoch war. Beziehungsweise, es war noch nicht so bewusst. Und deswegen fordert uns Jesus auf, zu beten. Wir sollten aufpassen, Menschen zu verurteilen. Der kommt nicht mehr oder sie kommen nicht mehr. Die meinen es nicht so richtig ernst. Jesus sagt uns, tut das nicht. Betet für die Leute. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Ich möchte dir die Frage stellen. Bist du ein Arbeiter Gottes? In der Ernte Gottes. In der Begegnung fürs Leben Bibel steht, im christlichen Dienst gibt es keine Arbeitslosigkeit. Gott hat für jeden genug zu tun. Lehnen Sie sich nicht einfach zurück und schauen Sie zu, wie andere arbeiten. Suchen Sie nach Möglichkeiten, bei der Erntearbeit zu helfen. Es braucht deine Hilfe. Ich möchte jetzt nicht anfangen, darüber zu sprechen, wer mitarbeitet hier und da in der Gemeinde. Wir sind dankbar für die Mitarbeiter in der Gemeinde. Wir haben so treue Mitarbeiter, Leute, die sich engagieren, die dabei sind, die sich investieren, die Stunden investieren. Und gleichzeitig haben wir Menschen, viele Menschen, die kommen zum Gottesdienst und dann gehen sie wieder. Punkt. Jesus sagt, betet, dass Erntearbeiter kommen und helfen. Fühlst du dich angesprochen? Fühlst du dich herausgefordert? Ich habe gesagt, es wird herausfordernd. Aus diesem Grund sogar betet Jesus dafür. Jesus sagt nicht nur, betet ihr. Jesus hat immer alles, was er sagt, hat auch immer vorgelebt. In Johannes 17, 20 bis 21 steht, ich, Jesus, bete aber nicht nur für sie, für die Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Das heißt, für uns. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Merken wir, Jesus selber hat gebetet. Und dann sagt er, betet ihr. Durch Gebet klinken wir uns in Gottes großen Auftrag und Plan mit ein. Was würde passieren, wenn jeder von uns jetzt anfangen würde, ab heute intensiv dafür zu beten? Das sagt Jesus, das sollen wir tun. Für Arbeiter beten, für Menschen, die helfen, für Menschen, die bei der Ernte helfen, die Leute, die offen sind, die auf Leute zugehen, die sagen, hey, ich will Salz und Licht sein. Da, wo Gott mich hinstellt, da möchte ich Salz und Licht sein. Da möchte ich etwas tun. Ihr Lieben, und es geht nicht darum, dass wir immer groß irgendwie die Leute bereden, belabern. Ich glaube, ich habe das schon einmal erzählt. Ich habe mal ein Jahr in einem Bistro gearbeitet und in der Küche habe gekocht. Da habe ich das Kochen gelernt, unter anderem so ein bisschen. Und auch von meiner Mama, die heute auch da ist. Seit langer Zeit mal wieder. Mein Vater kann leider nicht da sein, denen geht es nicht gut. Deswegen. Und ich habe ein Jahr in dem Bistro gearbeitet. Und also, wer schon einmal im säkularen Bereich in der Küche gearbeitet hat, der weiß, wie unterirdisch das da laufen kann. Also unter aller Kanone, ja? Also total, also unter der Gürtellinie. Und da war ich nun, Jürgen, und habe da gearbeitet. Übrigens, mein Spitzname war Priester, ich weiß nicht warum. Und dort war einer, das war mehrere, aber einer, mit dem habe ich immer wieder was so sporadisch gemacht und ich mochte ihn. Er hat völlig das gegenteilige Leben gelebt, wie ich. Sex, Drugs und Rock'n'Roll, ja, und ich natürlich nicht als guter Christ, so. Und dann nach einem Jahr habe ich dort aufgehört. Ich glaube, 10 Jahre später, wir haben keinen Kontakt mehr gehabt, hat er versucht, meinen Kontakt irgendwo herauszufinden. Hat mich dann gefunden und schrieb mich an und sagt, Jürgen, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Jürgen, ich würde mal gern mit dir reden. Du hast doch immer so über Gott und so gesprochen und so. Und ich möchte gern mal mit dir sprechen. So, wollen wir uns mal treffen? Ich sage, ja klar, komm doch zu mir. Er sagt, kann ich nicht. Warum nicht? Seit 3 Jahren verlasse ich meine Wohnung nicht mehr. Bitte was? Ja, seit 3 Jahren kann ich nur noch einen Radius von 100, 200 Meter. Und ich kann nicht weiterfahren. Ich kriege dann Panikattacken, Angstzustände und ich komm doch zu mir. Okay, so bin hingefahren. Was erwartet mich da? Und dann erzählt mir dieser Mann, alles lief gut, er lebte sein Leben in Saus und Braus und plötzlich fingen Panikattacken an. Aus heiterem Himmel. Und er ruft mich an. Und dann sitze ich nun. Ich dachte nur, okay Gott, jetzt musst du mir echt helfen, du. Also der Mensch erwartet jetzt. Ja, also jetzt musst du auch wirken, bitte Gott. Und dann habe ich mit ihm geredet und wir haben gebetet. Es ist jetzt nicht geplant, was ich erzähle, ich habe das Empfinden, das zu tun. Im Gespräch, im zweiten oder dritten Gespräch, haben wir darüber erzählte er mir von einem Amulett, was er immer bei sich trägt. Und ich schaute mir das an und ich will jetzt niemanden zu nahe treten, aber im Katholischen gibt es manchmal so Amulette und dort drin sind zum Beispiel Knochen von Verstorbenen. Aus meiner Sicht ist das etwas Okkultes, weil die Sachen werden teilweise auch fast schon so verherrlicht und er sagte zu mir, ich habe dieses Ding und ich guckte das an und sagte, du, das ist nicht in Ordnung. Und dann erzählte er mir, dass er in seiner Wohnung ganz viel okkulte Sachen hat. Alles möglich. Ich habe gesagt, du, ich habe es auf dem Herzen, lass uns mal zu dir nach Hause fahren und einfach mal schauen, was so in deiner Wohnung ist. Wir sind in die Wohnung gefahren. Wir haben ungelogen so eine Tüte mit Sachen, mit irgendwelchen Karten, mit Buddha-Statuen, mit irgendwelchen homöopathischen Sachen und, ja. Wir haben das alles in diese Tüte reingetan und ich spürte, wie Gott sagt, das muss raus. Und ich sagte zu ihm, du, das muss weg. Das muss alles weg. Und dann sagte er, okay, dann ist er mit mir zur Mülldeponie gefahren, wir haben das weggeschmissen. Und ihr glaubt es nicht, oder vielleicht schon. In dem Moment waren seine Panikattacken weg und er konnte wieder auf die Autobahn richtig heizen. Er hatte ein gutes Auto und es war alles weg. Sind wir bereit, Jesus voll und ganz nachzufolgen, zu schauen, was in unserem Leben hindert uns oder vielleicht auch andere, in das reinzukommen, was Gott für sie hat? Was würde passieren, wenn wir anfangen zu beten? Und gerade zu dem Thema, durch das Gebet klinken wir uns in Gottes Auftrag mit ein, in seinen Plan. Was würde passieren, wenn wir anfangen, regelmäßig für das Reich Gottes zu beten, dass er Mitarbeiter sendet und du bist ein Gesandter? Was würde passieren, wenn wir beten für unsere Heaven Underground Arbeit? Ja? Die paar Leute hier treu tun. Heaven Underground, einmal im Monat geben wir Essen aus für arme Menschen in Göppingen, für Leute, die bedürftig sind. Und was würde passieren, wenn wir anfangen zu beten dafür, dass Leute Menschen aktiviert, da noch mitzuhelfen? Was würde passieren im Kinderbereich, wenn wir wirklich anfangen zu beten für diese Bereiche? Was würde passieren, wenn wir beten, dass Gott Anbeter, Lobpreise, Menschen, die Anbetung auf dem Herzen haben, da sich einzuklinken? Was würde passieren, wenn wir für unseren Kaffeedienst beten würden? Ja, dass sich noch ein paar mehr Leute mit einklinken. Ich weiß, die Ruth liegt mir immer wieder in den Ohren. Hey, wir brauchen echt Mitarbeiter. Wir brauchen echt Mitarbeiter. Wir brauchen echt Mitarbeiter. Wir brauchen echt Mitarbeiter. So, was würde passieren, wenn wir anfangen würden zu beten? Ja, oder das Thema Evangelisation. In Lukas 10, Vers 1 sandte Jesus die Menschen zu zweit aus. Und wisst ihr, die Aufgabe in dem Missionsauftrag ist es nicht, nur erfolgreich zu sein in dem, was man tut, zum Beispiel Evangelisation oder was weiß ich. Ich glaube, Jesus hatte einen ganz bestimmten Grund, warum er sie nicht alleine schickte. Die Aufgabe ist es, während man mit anderen Leuten unterwegs ist, zu wachsen. dass man nicht alleine ist. In Sprüche 27, Vers 12 heißt es, Eisen wird mit Eisen geschärft und ein Mensch bekommt seinen Schliff durch Umgang mit anderen. Das ist ein toller Vers, oder? Ja, stell dir mal vor, diesen Vers mal jetzt so eine Woche so, und wenn dann irgendwelche Leute kommen, ha ja, ich werde gerade wieder ein bisschen geschliffen und danke Herr, dass du so gnädig bist und mich schleifst. Und also Gemeinde ist ein Ort des Schleifens, oder? So, und manche wollen nicht mehr geschliffen werden, die denken, die sind schon perfekt. Ja? Geistliches Wachstum sollte in unserem Leben die höchste Priorität haben. Warum? Weil die größten Probleme in unserem Leben meistens da entstehen, wo geistliche Unreife vorhanden sind. Wenn wir in unserer geistlichen Reife nicht wachsen, dann treffen wir oft, Entschuldigung, dumme Entscheidungen. Was ist geistliche Unreife? Ich möchte drei Beispiele nennen. Geistlich unreife Menschen treffen Entscheidungen aufgrund ihrer Gefühle. Geistlich reife Menschen treffen ihre Entscheidungen aufgrund von Wahrheit. Das zweite, geistlich unreife Menschen sind nicht offen für Korrektur. Geistlich reife Menschen wissen um ihre Begrenzung und sie verschließen sich nicht vor Korrektur. Das dritte, geistlich unreife Menschen drehen sich immer nur um sich selbst. Und geistlich reife Menschen sehen ihre Aufgabe darin, anderen zu dienen. Ich komme zum Schluss. All das und mehr lernt man, wenn man mit anderen unterwegs ist. Eine wichtige Lektion, die ich aus unserem Text ziehe, ist diese. Gebet ist sehr wichtig. Amen, oder? Amen, Gebet ist wichtig. Das glauben wir. Gemeinsames Gebet hat enorme Kraft. Amen. Das dritte. Gemeinsames Gebet im Kontext einer gemeinsamen Aufgabe verändert das ganze Leben, das eigene und das der anderen. Wisst ihr? Oft betet man gemeinsam, aber hat sonst nichts gemeinsam. Kennen wir solche Gebetstreffen? Man kommt zusammen, man betet, aber man hat nichts gemeinsam. Man kennt sich auch gar nicht. Und Herr, segne dies und jenes und so weiter. Aber man hat keinen gemeinsamen Auftrag. Eine gemeinsame Aufgabe, eine gemeinsame Vision schmiedet zusammen. Wenn zwei Personen zusammenarbeiten, kann einer den anderen schützen. Man kann einen anderen ermutigen. Zwei können die Arbeit teilen, die Schwächen des anderen ausgleichen und auf die Stärken des anderen zurückgreifen. Ich möchte mit einem Beispiel schließen, was mich total herausgefordert hat und ermutigt hat. Und danach kann die Band nach vorne kommen. Eine Organisation namens Lighthouse of Prayer Movement, also Lichthaus, oder? Gebetsbewegung, Licht sein und ja, beschloss, die Wirksamkeit des Gebets für Fremde zu testen. Das ist wirklich passiert. Die Organisation wählte nach dem Zufallsprinzip 160 Namen aus dem Telefonbuch ihrer Stadt aus. Sie erstellten zwei Listen mit jeweils 80 Namen drauf. Eine Gruppe von Christen begann jeden Tag treu für die erste Gruppe von 80 Personen zu beten. Aber niemand betete für die Namen auf der zweiten Liste. Boah, ganz schön hart. Es wurde 6 Wochen täglich gebetet. Am Ende der 6 Wochen riefen sie alle 160 Personen an, die sie aus dem Telefonbuch ausgewählt hatten, und luden sie in die Kirche ein. Aus der Gruppe, für die nicht gebetet wurde, sagte niemand zu und es kam keiner in die Kirche. In der ersten Gruppe sagten jedoch 62 von den 80 Personen zu, dass sie in die Kirche kommen würden. Und das taten sie. Gebet wirkt, auch im Leben von zufällig ausgewählten Fremden. Gott hört unsere Bitten, und wenn wir nach seinem Willen und seinem Wort beten, wird er antworten. Amen. Lass uns die Augen schließen. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns aufgezeigt hast, dass nicht viele dir wirklich folgen. Viele Leute sagen ja, aber lassen sich Hintertüren auf. Und ich danke dir für jeden, der hier ist. Herr, wir möchten uns jetzt eins machen. Wir möchten beten, dass du Arbeiter sendest in deine Ernte. Dass du Arbeiter schickst, dass du uns auch hier befähigst. Und vielleicht gibt es auch hier Leute, die sagen, hey, ich kann auch etwas mit beitragen. Ich darf auch mitarbeiten. Ich darf auch mit unterstützen. Ich darf auch mit Reich Gottes bauen. Da bitte ich dich, dass du das in das Herz hineinlegst und dass du sprichst, wo und an welchem Ort, zu welcher Zeit. Ich danke dir für jeden, der hier ist. Ich danke dir für die Veränderung, die wir hier erleben, auch in der Gemeinde, für den Hunger, der entsteht. Jesus, ich danke dir, dass du zu uns heute sagst, geht, geht nicht allein, geht zu zweit, zu dritt, mit anderen Leuten, seid gemeinsam unterwegs und holt die Ernte ein.